Das Internet ist für uns alle Neuland.
Niemand hat die Absicht, eine Maus zu errichten.
The ladies not for turning.
We must therefore act together as a united people.
Ich bin ein Berliner.
In einer Regierung von Angela Merkel werde ich nie antreten.
And say simply, very simply, with hope, good morning.
Hallo und herzlich willkommen zu Politisiert, dem jungen Politik-Podcast. Heute wie immer mit meiner Mitpodcasterin Samantha Jo Klug.
Und dem bezaubernden Leonard Wolf.
Und wir nehmen heute am 22.05.2019 die 19. Folge von Politisiert auf und haben ein Thema dieses Mal nur, ein großes Thema, wie wir das letzte Mal schon angekündigt haben, und zwar die Europawahl, die ja jetzt bevorsteht. Ab morgen geht es los, vom 23. bis zum 26. Mai wird das neue Europaparlament gewählt und darüber wollen wir heute ein bisschen reden.
Genau, also eigentlich wollten wir uns ja letzte Woche schon treffen, aber da das bei uns nicht ganz so gut gepasst hat und wir dachten, jetzt sind wir auch ein bisschen näher dran an der Europawahl, treffen wir uns eben heute und dann mal gucken, was du so mitgebracht hast. Aber erstmal vielleicht ein bisschen was zu den Rahmenbedingungen, was wird überhaupt gewählt?
Genau.
Und zwar ist jetzt im Zeitraum von morgen, also Donnerstag, dem 23.05. bis Sonntag, 26.05. Die Wahl zum Europaparlament und das Europäische Parlament, um korrekt zu sein, hat eben verschiedene Funktionen. Einerseits natürlich als wichtigste Funktion die Gesetzgebungsfunktion, wo eben die EU-Rechtsvorschriften natürlich immer in Zusammenarbeit mit dem Rat der EU erfolgt und genauso auch Entscheidungen über internationale Abkommen oder Erweiterungen etc. Ebenso die Funktion der Aufsicht, also eine Kontrolle der anderen EU-Organe erfolgt da und natürlich der EU-Haushalt, der natürlich noch in ihren Mitteln durchaus relativ klein ist, aber das ist ja vielleicht später auch noch, was da die Parteien so vorhaben, was den EU-Haushalt angeht. Aber das sind erstmal so diese drei Kernfunktionen des Europäischen Parlaments, das ab morgen sozusagen gewählt wird. Zuerst wird gewählt morgen in den Niederlanden und in Großbritannien und in den meisten Ländern dann eben am Sonntag, so wie ja auch bei uns hier in Deutschland. Und dabei werden die Abgeordneten auf 5 Jahre gewählt. Man wählt nationale Listen. Da gibt es auch gerade eine Diskussion drum, ob nicht transnationale Listen sinnvoller sind, aber momentan ist es eben noch nicht der Fall. Und bei dieser Wahl gelten natürlich die Wahlgrundsätze, dass es allgemeine Wahlen sind, freie, geheime, direkte Wahlen und eigentlich auch gleiche Wahlen. Allerdings wird das in einem gewissen Grad auch verletzt, da man sozusagen eine degressive Proportionalität hat, heißt, dass die kleinen Mitgliedstaaten in ihrer Repräsentation dass sie überrepräsentiert sind sozusagen im Vergleich zu den größeren Ländern. Aber das ist eben auch, damit sie überhaupt noch eine Funktion ausüben können im Parlament und nicht nur mit einem Abgeordneten da sitzen, um es jetzt zu überspitzen. Und für diese neue Wahlperiode, also von 2019 bis 2024, sind 705 Abgeordnete fürs Parlament vorgesehen. Davon sind 73 aus Großbritannien. Diese sollen ja dann für den Fall, dass es wirklich noch zum Brexit kommt, was wir ja alle nicht wissen, sollen dann eben 27 auf diese unterrepräsentierten Staaten aufgeteilt werden, die ich gerade angesprochen habe. Es sind 14 im Moment. Und der Rest würde dann sozusagen erstmal wegfallen und vielleicht für spätere EU-Erweiterungen dann in Frage kommen. So viel vielleicht erstmal zu den Rahmenbedingungen. Man muss dazu sagen, dass es eben auch in jedem Mitgliedstaat unterschiedliche Wahlregelungen gibt. Also zum Beispiel gibt es ja in Deutschland nicht mehr die 5%-Hürde oder eine 3%-Hürde oder sonstiges. Soll vielleicht auch wieder kommen bei der nächsten Wahl, gibt es jetzt auch die Diskussion drum. In anderen Ländern haben wir aber durchaus noch Hürden, also sprich 3%, 4%, 5,88%, also ganz unterschiedliche Hürden, was auch immer wieder kritisiert wird, dass es eben unterschiedlich schwierig ist, für Parteien in unterschiedlichen Ländern ins Parlament zu gelangen.
Das ist vollkommen richtig. Außerdem, was ich tatsächlich auch ganz spannend finde, es gibt ja eine Diskussion, also die jetzt nicht unbedingt nur nicht im Rahmen der Europawahl geführt wurde, aber grundsätzlich immer wieder mal so aufflammt. Wir haben hier gerade so eine Übersicht zu den verschiedenen Staaten und wie viele Sitze sie haben und wann ihr Wahltag ist und wie viele Wahlkreise sie haben und so offen. Und darin habe ich gesehen, dass es tatsächlich auch einige Länder gibt, in denen es eine Wahlpflicht gibt. Das war mir tatsächlich gar nicht bewusst. Also dazu zählen irgendwie zum Beispiel Belgien oder Griechenland oder auch Luxemburg und Zypern. Damit waren es tatsächlich auch schon alle, in denen es die gibt. Aber das war mir tatsächlich auch gar nicht bewusst, dass es das schon zumindest auch da wieder ein Unterschied bei den verschiedenen quasi, wie die Wahl in den verschiedenen Ländern der Europäischen Union ausgestaltet ist, diesen Unterschied gibt.
Vollkommen richtig. Das sind auch in Ländern, die eben auch in der Tradition der Wahlpflicht sozusagen fortbestehen und das dann natürlich auch auf die EU-Wahl anwenden.
Ja.
Genau. Wenn wir jetzt über die Europawahl sprechen wollen oder die Wahl zum Europäischen Parlament, habe ich ja schon davon gesprochen, dass man eben nationale Listen nach wie vor führt und dementsprechend hat jede Partei auch ihre eigenen Spitzenkandidaten. Leo, wie viel hast du denn von den Spitzenkandidaten und Kandidatinnen mitbekommen?
Wie viel? Ich würde sagen, so mäßig viel. Ich würde sagen, ich kann ein paar nennen, was du aber natürlich jetzt hier nicht von mir abverlangen wirst.
Vielleicht so.
Nein, aber ich würde tatsächlich sagen, also ich kriege halt die Großen hin und dann wird es aber auch schon schwieriger, obwohl ich zumindermaßen, ich habe mir die Runde der Spitzenkandidatin, das TV-Duell, habe ich mir nicht angeschaut, aber als ich quasi einen kurzen Artikel dazu gelesen habe, konnte ich zumindest die verschiedenen Menschen auf dem Bild den verschiedenen Parteien zuordnen, ohne dass ich jetzt zumindest vielleicht ihre Namen alle könnte, muss ich ganz ehrlich sein. Aber da wirst du mir bestimmt gleich mehr zu erzählen, Sam, nicht wahr?
Naja, also um jetzt mal auch ein paar Namen zu nennen, natürlich der bekannteste ist wahrscheinlich Manfred Weber, der immer noch sehr unbekannt ist, aber von den Personen, also Spitzenkandidat der CSU, vielleicht noch der bekannteste und dann natürlich Barley, unsere noch aktuelle Justizministerin.
Richtig, Justiz- und Verbraucherschutz.
Genau. Die sozusagen für die SPD antritt als Spitzenkandidatin. Sicherlich eine Wahl, die getroffen wurde, weil man als SPD gesagt hat, was haben wir denn überhaupt noch für weibliche Politiker, die halbwegs beliebt sind und Sympathien haben. Und da hat sich natürlich Barley angeboten.
Mir fallen mehr beliebte SPD-PolitikerInnen ein als von der CDU, wenn ich ehrlich bin.
Das stimmt, aber die CDU legt ja auch keinen Wert drauf, eine Frau aufzustellen.
Das natürlich.
Dann Ska Keller kennt man natürlich, die mittlerweile, also momentan ja schon Mitglied, auch im Europäischen Parlament ist. Allerdings kenne ich da bei den Grünen zum Beispiel den anderen Sven Giegold, hat mir jetzt erstmal weniger gesagt, als jemand, den ich jetzt auf dem Schirm gehabt hätte, wenn ich den Namen höre.
War nicht so richtig.
Und natürlich auch die Linken setzen eigentlich auf zwei total unbekannte Personen, wenn man jetzt sich nicht näher damit beschäftigt. Also einmal Martin Schürdewan, den man vielleicht schon kennt. Dein Gesicht verrät mir, dass du es nicht tust.
Also ich konnte, wie gesagt, als ich ihn gesehen habe, dachte ich mir, das ist bestimmt ein Linker.
Und Özlem Demirel. Und wer tatsächlich noch sehr bekannt ist, ist der Spitzenkandidat der AfD, Herr Meuthen, natürlich als Fraktionschef.
Leider.
Leider ein Gesicht, das man mittlerweile häufiger gesehen hat. Und auch die FDP versucht, eine der wenigen Frauen, die sie haben, in den Vordergrund zu stellen, mit Nicola Beer. Das sind sozusagen erstmal die Personen, mit denen die Parteien versuchen, eben der Europawahl auch ein Gesicht zu verleihen. Du hast ja schon gesagt, du hast das Duell nicht gesehen der kleineren Parteien.
Mhm.
Ich habe es gesehen und ich muss sagen, ich war halt leider wieder sehr enttäuscht darüber, dass es sich einen Großteil der Zeit auch um das Thema Migration und Thema Flüchtlinge kreiste und sehr viel Raum davon eingenommen wurde. Und also wenn wir uns jetzt die Personen angeguckt haben, wer da so aufgestellt ist, wird dir auch aufgefallen sein, sieht man die viel auf den Plakaten auf der Straße. Also jetzt wir haben ja letztes Mal über Wahlplakate gesprochen und Wahlwerbung. Also gut, Barley, da gibt es ja diese wunderschönen Plakate, auf denen sie ja auch einfach ihre Tochter sein könnte. Was ich überhaupt nicht verstehe, wie jemandem sowas nicht auffallen kann. Und die SPD-Kampagne ja sowieso eher sehr reduziert ist, was die Aussagekräftigkeit angeht. Also
leicht und verständlich, würde ich sagen.
Ja, also ne, ein Plakat, wo einfach drauf steht Klimaschutz und darunter Europa ist die Antwort. Was war die Frage, stelle ich mir als Frage. Und dieses eine Wort ist halt so extrem reduziert. Ich finde das so dreist eigentlich. Also klar, es ist jedes Wahlplakat immer irgendwo ein Konsens und Minimalkonsens und das wollen wir halt jetzt, wollen wir so Wähler und Wählerinnen gewinnen. Aber ein Wort zu benutzen.
Ja, kann man sich jetzt, glaube ich, darüber streiten. Also.
Ja, und auch bei den, bei dem Duell von Weber gab es ja ein Duell mit Timmermans, also den Kandidaten der Sozialdemokratischen Partei. Mhm. Und da hat man auch wieder gemerkt, dass bei jeder Differenz, die besonders herausgestellt worden ist von den Moderatorenteam, also man sehr froh darüber war, hey, wir haben hier einen sozialdemokratischen Vertreter und einen konservativen und die sind nicht in allen Punkten gleich. Also das war wirklich eigentlich unglaublich traurig, dass sich die Moderation da so lang gehangelt hat. Aber
ja, naja, manchmal muss man da halt ein bisschen suchen.
Ja, offensichtlich.
Wo wir ja gerade über die Wahlplakate auch gesprochen haben, was ich da ja ganz faszinierend fand, ich glaube, also ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht immer extrem intensiv auf alle Wahlplakate geachtet, aber dass mir beispielsweise, ich glaube kaum Wahlplakate der Grünen mit Sky Keller und Sven Giegold drauf begegnet sind, sondern tatsächlich dadurch auch häufiger beispielsweise Annalena Baerbock, glaube ich. Drauf begegnet sind, was ja erstmal ein bisschen auch irritierend ist.
Ja, das ist ja auch immer dieses große Problem, dass man gesagt wird, okay, bei der Europawahl wird trotzdem in nationalen Themen gedacht, womit man ja mit transnationalen Listen auch sagt, ist der erste Schritt dahin, dass man das ändert. Und was ich erstens nicht glaube. Und man versucht natürlich trotzdem einfach bekannte Leute dahin zu stellen. Mhm. Und das stimmt, also es gibt von Ska Keller das ein Plakat, kommt der Mut, geht der Hass. Ich weiß nicht, das ist dir vielleicht schon aufgefallen, das sind einige Großflächen, die stehen, wo man auch wieder über die Aussage sich zumindest wundern kann und sonst setzen die Grünen halt komplett nur auf das eine Thema, also komplett auf den Klimaschutz und versuchen auch diesen, Hype ist vielleicht übertrieben, aber diese Salienz, die da gerade gelegt wird, von der Öffentlichkeit auch auszunutzen.
Was ja auch funktioniert,
muss man sagen. Und haben halt sonst noch auch dieses Freiheit, Gleichheit, Schwesterlichkeit, also greifen eben auch natürlich diese Gender-Themen auf, die sicherlich wichtig sind, aber setzen halt sehr eindimensional auch darauf, auf das Thema. In ihrer Kampagne fand ich zumindest, was ich so gesehen habe. Ich muss ja sagen, die CDU-Plakate, also wenn es da keine rechte Diskursverschiebung gibt, dann weiß ich auch nicht.
Ja.
Jedes zweite Plakat dreht sich um Sicherheit und Ordnung und wir sprechen mal die älteren Menschen an, dass wir dafür sorgen, dass alles trotzdem, auch wenn es sich verändert, sicher bleibt und dann haben sie auch dieses, auch gerade dieses Plakat mit dem Hacker, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, im Vordergrund sitzt, ein vermeintlicher Hacker mit einem schwarzen Kapuzenpulli, vielleicht Nico Semsrott, wer weiß.
Vielleicht.
Und dahinter eben ein Computerbildschirm. Und dann ist das so getrennt, dass in einem anderen Raum sozusagen eine Soldatin sitzt, die für die Sicherheit sorgt.
Ja.
Und Sicherheit ist nicht selbstverständlich, steht da vorne drauf. Wo ich mich auch frage, erstens, was da für Stereotype bedient werden, was den Hacker angeht, also diese Verteufelung immer noch. Wo du dich ja wahrscheinlich noch viel mehr aufregen wirst als ich.
Ja,
und dann eben auch dieses Angstschüren, ne? Also da ist auch ganz klar, wer da irgendwie Ziel dieser Kampagne ist, also was für Personen man damit ansprechen möchte. Und auch unser Europa gibt Sicherheit, okay, und für Sicherheit und Ordnung und also alles geht oder sehr viel geht in diese Richtung bei der CDU.
Ja, ich muss sagen, ich finde gerade auch diesen quasi den Untertitel, also genau, jetzt bei diesem konkreten Wahlplakat ist der Slogan Sicherheit ist nicht selbstverständlich und dann darunter zwei Sätze für Deutschlands Zukunft und unser Europa steht für Recht und Ordnung. Ja, also, ja, okay, dann warum nicht? Aber ich finde, also gerade auch da diese Deutschlandfixierung in einem Europawahlkampf finde ich schon erstmal grundsätzlich auch wieder absurd. Also für Deutschlands Zukunft Europa wählen oder so, könnte man da ja dann rauslesen.
Ja, also die CDU ist ja schon immer so ein bisschen, okay, wir haben hier einerseits Merkel, die sich versucht ja als große Europäerin zu verkaufen, eigentlich aber ja doch sehr stark auch nationale Interessen in der europäischen Politik umsetzt.
Mhm.
Und hier merkt, also die CDU sagt hier eigentlich sehr deutlich, dass sie genau das will. Also wenn man sich anguckt, wirtschaftspolitisch, die Sparpolitik, die ja von Deutschland ausgeht, eben auch in der EU komplett so umgesetzt. Und ich meine, im Prinzip wollen sie ja diesen Kurs weiterfahren. Also zu sagen, ja, wir wollen die EU, wenn es eben Vorteile für Deutschland hat. Und das hat sie halt, wenn sie so und so ausgestaltet ist. Und dafür stehen wir, dass das weiterhin so funktioniert.
Ja. Das ist, ich glaube, da würde ich mir tatsächlich eigentlich mehr, vielleicht auch ein bisschen mehr Visionen wünschen und ein bisschen mehr.
Ja.
Ja.
Vision, ne? Wer Vision hat, sollte zum Arzt gehen, das weißt du doch, Leo.
Ja,
und,
gut.
Das kann man von der CDU-CSU-Fraktion wahrscheinlich wirklich nicht erwarten.
Was ich da tatsächlich auch, ich glaube, wir hatten letztens schon mal drüber gesprochen, ich habe leider seitdem auch keinen Erkenntnisgewinn gehabt, was diese Frage angeht, aber die CDU-CSU plakatiert ja in ihrer CI quasi, in ihrer Corporate Identity und hat aber immer auch das Logo der EVP mit drauf. Ich glaube, das ist mir bei anderen zumindest nicht so stark aufgefallen wie bei der CDU. Genau, was ich da eigentlich ganz spannend finde, aber ich glaube, das ist was, was wir leider auch beide nicht beantworten können, ist, inwiefern da vielleicht auch Abstimmungsprozesse mit der EVP quasi stattfinden mussten. Also genau, wie sehr ist das vielleicht auch nicht nur ein Plakat von der CDU, CSU, sondern auch quasi von der EVP oder wie sehr hat die da Einfluss genommen oder so. Das finde ich eigentlich ganz spannend, aber habe dazu leider auch noch keine richtige Antwort gefunden.
Das weiß ich leider auch nicht genau, wie das bei der CDU-CSU ist. Mhm. Wenn sie das Logo darauf führen, muss es auf jeden Fall abgesprochen sein, das ist klar. Ich glaube, die Piratenpartei, die ja auch nur in transnationalen Listen antritt, die hat zum Beispiel auch nur Plakate, die europäisch auch immer das Logo mit drauf haben sozusagen. Ja. Aber das weiß ich jetzt leider auch nicht. Was wir allerdings am Anfang vergessen haben zu sagen, natürlich sitzen die Parteien, die ja national, also die nationalen Parteien, die gewählt werden, dann im Parlament auch in Fraktionen, also die EVP, eben die Christdemokraten und die Konservativen, im Moment die größte Fraktion, dann die S&D, also die Sozialdemokraten sozusagen, und dann gibt es eben auch noch die ALDE, die Liberalen, die Grünen, beziehungsweise die FA und genau, also da sind sozusagen auch nochmal die Gruppen politisch natürlich nach ihren Fraktionen sortiert und eine Fraktion kann man eben gründen, wenn man mindestens 25 Abgeordnete hat, die aus einem Viertel der Mitgliedsländer besteht. Und da gibt es eben auch gerade die Diskussion, was jetzt nach der Wahl sein wird, ob die sehr Rechten nochmal eine eigene Fraktion sozusagen gründen. Das wird halt auch nochmal spannend, wie dann nach die Zusammensetzung ist sozusagen der Fraktion im Parlament.
Da fänden sich bestimmt leider genügend sehr rechte Gruppierungen.
Ganz genau. Weil wir ja noch bei den Wahlplakaten sind, hast du dir die Wahlplakate in der Linken mal angeschaut?
Sie sind mir auf jeden Fall gefühlt mit am häufigsten begegnet. Und
immer je nachdem, wo man unterwegs ist, so, ne?
Ja, und die fand ich auch ganz okay, wenn ich ehrlich bin. ich fand sie, also ich habe das Gefühl, sie haben schon auch mit am meisten Inhalt rübergebracht, aber ich fand sie tatsächlich sonst nicht ansprechend, also so von der Aufmachung her. Hier, während du gerade gesprochen hast, habe ich gerade auch nochmal so durch die verschiedenen Wahlplakate durchgescrollt und habe gemerkt, dass mich doch tatsächlich die von der Aufmachung her die Grünen mit am meisten ansprechen. Genau, tatsächlich sind mir die Linken zumindest insofern aufgefallen, dass ich sie eigentlich ganz, ich weiß nicht, sie haben gefühlt für mich am meisten Botschaften vermittelt.
Also interessant, dass du es sagst, weil ich finde eigentlich, dass sie in ihrer Ästhetik ganz gut gelungen sind, also gerade die Kleinen, ganz schön gemacht. Und ich finde halt, die Linken haben vielleicht am vielfältigsten so von den Themen, die sie ansprechen, aber halt auch.
Auf jeden Fall.
Auch von der Botschaft her doch, also gut, das sind halt Wahlplakate, ne? So
klar,
reduziert,
also,
wie es ist. Und man muss auch sagen, dass sie nicht also unbedingt gut lesbar sind. Das ist mir aufgefallen.
Total.
Im Vergleich jetzt zum Beispiel bei den Grünen, wo man sieht, okay, große Schrift und gut, das sind dann diese Gestaltungssachen. Dann gibt es ja diese Großfläche mit dem Rettungsring, Waffenexporte verbieten, Menschen retten. Finde ich sehr eindeutig und auch sehr gut, dass da diese Verbindung gezogen wird.
Ich würde sagen, also was ich glaube ich mit den Botschaften meinte, war, ich habe jetzt endlich hier die linken Wahlplakate auch nochmal vor mir offen. Ich habe das Gefühl, genau, zum einen, sie haben, decken eine größere Bandbreite ab an quasi Forderungen oder an dem, was thematisch auf die Agenda gesetzt werden soll. Und dann aber auch da, finde ich, werden die schon verhältnismäßig klar und natürlich jetzt nicht sehr ausdifferenziert, aber so sind wir Plakate, werden die relativ klar kommuniziert. Also wenn ich mir sowas anschaue wie mehr Geld für Bildung, Bus und Bahn, Reichtum gerecht verteilen oder Löhne rauf, Armut runter und dann irgendwie mehr drin in einem Portemonnaie oder sichere Häfen schaffen, Menschen retten, so, dann ist das, also genau, habe ich das Gefühl, ich glaube, wenn ich mir allein die Wahlplakate anschauen würde, dann hätte ich von den Wahlplakaten der Linkspartei also quasi die meisten, am ehesten eine Vorstellung, was sie tatsächlich konkret angehen wollen.
Also wenn man jetzt die SPD im Vergleich sieht, dann wahrscheinlich schon. Also es ist natürlich mehr Aussage, als wenn ich nur sage Frieden oder Klimaschutz oder Zusammenhalt. Das stimmt natürlich, ja.
Ja, das stimmt natürlich. Die sind halt noch prägnanter.
Ja, und was
prägnanter und kurz formuliert, ja.
Stimmt.
Reduziert.
Reduziert, ja, so kann man das auch nennen. Welche Plakate mir tatsächlich mit am wenigsten aufgefallen sind, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass man eben in Berlin tatsächlich die FDP auch weniger sieht als woanders wahrscheinlich. Zumindest auch in den Stadtbezirken, in denen ich so unterwegs bin. Die Plakate der FDP, mit Nicola Beer ja auch vor allem,
ja.
Die halt sehr darauf setzt, okay, wir sind eine progressive Partei, wir setzen auf irgendwie auf neue Dinge, die kommen, die jetzt die Lösung sein sollen und Nicola Beer ja auch dieses Wieso Europa vorankommen, wenn Deutschland stehen bleibt. Also sehr dieses, okay, Deutschland muss eben die Zug oder das Zugpferd sein von Europa und ja, verknüpfen das halt auch wieder sehr stark mit der nationalen Politik.
Ja. Ich muss zugeben, ich habe mich an gar keine Inhalte von den FDP-Plakaten erinnern können. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich einige großflächige Plakate mit Nicola Beer gesehen habe. Bei mir in der Nähe vom Büro standen doch auch einige, aber ansonsten genau, musste ich tatsächlich gerade auch, als ich sie nochmal hier versucht habe herauszufinden vor der Aufnahme oder während der Aufnahme zugeben, da habe ich mich am wenigsten daran erinnert.
Ich muss auch ganz ehrlich sein, die versuchen sie ja auch so zu verkaufen, so wie Lindner, ne? Also dieses vom Image her, ne? Man hat halt irgendwie sie versuchen es, eine moderne Person, aber es geht halt überhaupt nicht auf.
Es ist,
ich sehe gerade, die haben ja noch ein paar mehr Plakate, die ich noch nie gesehen habe, einfach weil die halt anscheinend nur Großflächen hier haben, wenn überhaupt mal.
Ich frage mich gerade, ja. Ich sehe hier gerade so ein paar Plakate und frage mich, ob das aktuelle sind oder... Das kann ich mir eigentlich beim besten Willen nicht vorstellen. Egal. Genau, sie sind auf jeden Fall aber alle eher so...
Ja, sie versuchen halt einerseits so dass dieses Positive in Europa natürlich zu betonen, wie eigentlich alle demokratischen Parteien. Wobei ich sagen würde, ja, die Linke vielleicht noch ein bisschen auch mehr kritisierender als jetzt zum Beispiel die Grünen, die halt schon sagen, okay, es ist eigentlich sehr gut und wir können froh sein, dass wir Europa haben, müssen nur Klimaschutz machen. Und die FDP hat eben das auch, dieses Positive von Europa, aber wir müssen jetzt die Neuerungen mit reinbringen. Neben den Vorteilen, die wir jetzt haben, müssen wir sozusagen hier Netzneutralität, solche Themen, die sie ansprechen, oder generell junge Leute dann, wenn es ums Auslandsjahr geht.
Ja.
Oder hier auch intelligente Mobilität. Verkehr ist nicht nur Schiene und Straße, sondern auch Drohne und
Hyperloop.
Europa Chancen nutzen, also so sehr auf diese Schiene. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die FDP es schafft, wirklich Themen für sich zu setzen in bei der Europawahl und darüber hinwegtäuschen kann, dass sie doch eine sehr abschottende Politik verfolgen, wenn es um Einwanderung geht, weil sie ja immer alles auf ihr Punktesystem schieben sozusagen und damit praktisch alle Probleme lösen wollen und genau. Ja, und die Wahlplakate der AfD, ich muss sagen, muss man nicht drüber reden, oder? Also,
ja, kann man auch sein lassen.
Genau, finde ich auch.
Ja, gut. Haben wir
ziemlich eindeutig
haben drüber gesprochen. Wirklich, top. Ja. Können wir weitermachen. Ja.
Du hast noch was rausgesucht zum Online-Wahlkampf, da war ich nämlich nicht so aktiv.
Ah ja, ich habe was zum Online-Wahlkampf rausgesucht, genau. Da müssen wir jetzt leider dann doch über die AfD reden. Gut, dass wir es beim Wahlplakat haben sein lassen. Genau, wir haben ja das letzte Mal auch schon so ein bisschen über dieses ganze Thematik Richtung Desinformationskampagnen und Campaigning online und so gesprochen. Es geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Was ich ganz spannend fand, war, also es gab wieder mal Untersuchungen hier, wie erfolgreich, also welche Parteien sind denn besonders erfolgreich, beispielsweise auf Facebook gerade. Da hat Spiegel Online sich eine Untersuchung des amerikanischen Medienwissenschaftlers Trevor Davis von der George Washington University angeschaut. Und die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass irgendwie 85% aller weiterverbreiteten Beiträge deutscher Parteien in sozialen Netzwerken, beziehungsweise auf Facebook, von der AfD stammen. Das heißt, zumindest was die Shares und die Verbreitung angeht, ist die AfD da tatsächlich sehr mit großem Abstand vorne. Die restlichen 15% teilen sich dann halt Union, SPD, Grüne, FDP und Linke. Mhm.
Kurze Zwischenfrage, ja. Was jetzt Shares angeht. Also Beiträge, die Partei sozusagen gemacht hat, die danach geteilt worden sind oder generell, was die Partei veröffentlicht hat? Also geht es darum, wie aktiv die User sind oder?
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich würde aber davon ausgehen, quasi ein Beitrag und dann wurde dieser geteilt und dann wurde das quasi gezählt als ein neuer Beitrag und dann wurden diese quasi aufaddiert und dann kam man darauf, dass von diesen Beiträgen quasi 85% AfD sind und ansonsten, wie gesagt, 15% sich auf die anderen Parteien verteilen, wovon irgendwie 2-3% jeweils auf die großen, also auf die Volksparteien SPD und CDU, CSU gehen. Auch was die Anzahl der Accounts angeht, liegt die AfD mit rund 1500 Seiten vorn. Aber da ist zumindest der Abstand zu den anderen Parteien ein bisschen geringer. Da folgt nämlich beispielsweise die SPD mit 1400 Seiten und die Union dann mit gut 1000 Seiten. Und auch die AfD setzt besonders viele Fotoposts ab. Also beispielsweise in einer Woche durchschnittlich mehr als 4000 Fotoposts. Also dann auch auf die verschiedenen Seiten natürlich verteilt. Wohingegen andere Parteien meist nur mehrere hundert pro Woche haben oder so. Und damit zeigt sich auch, also es gibt ja immer so ein bisschen diese Angst davor, oh Gott, wie schlimm ist das Internet jetzt eigentlich für unsere Demokratie und sind da nicht die besonders antidemokratischen Kräfte besonders stark? Und es ist immer so ein bisschen, da muss man sich ein bisschen die Frage stellen, was man mit stark bezeichnet. Also wenn man sich dann einen anderen Beitrag von Weiß Deutschland anschaut, die sich auch mit der Dominanz der AfD im Netz und jetzt zum Wahlkampf auseinandergesetzt haben, dann kommen die nämlich eher zu dem Ergebnis, dass die AfD einfach, das sind gar nicht so viele, die sind halt nur sehr laut und beziehungsweise erstellen relativ viel Content und verbreiten ihn relativ stark. Und das, also genau, eine Minderheit von rund 11% der Nutzerinnen und Nutzer, die quasi online aktiv sind, sind halt AfD-Unterstützer, machen aber rund 46% aller Interaktionen aus. Und da sieht man, dass das, und das ist natürlich auch eine Gefahr, weil sich dadurch auch Diskurse verschieben können, weil es so aussieht, naja, die große Masse ist doch genau dieser Meinung, aber gleichzeitig ist glücklicherweise die Tendenz, wenn man sich solche Zahlen anschaut oder so, ist die Tendenz eher jetzt in diese Richtung. Es ist vielleicht doch nicht alles so schlimm wie vielleicht die letzten anderthalb, zwei Jahre, wo wir viel über Fake News und viel über antidemokratische Tendenzen im Netz und so gesprochen haben. Vielleicht ist doch noch nicht alles verloren.
Also, wie du ja schon sagtest, ist es auch einfach eine extrem gut vernetzte Community. Mhm. Die, würde ich behaupten, auch wesentlich schneller bereit ist, dann solche Beiträge zu teilen. Also das Mitteilungsbedürfnis eben doch wesentlich höher ist, als vielleicht in den Filterbubbles, in denen wir so unterwegs sind. Ja. Vielleicht sollten wir daraus lernen, dass wir gute Beiträge auch viel häufiger mal teilen sollten.
Ja, das stimmt.
Um so einen Gewicht eben doch auszugleichen oder zu versuchen, irgendwie so ein Gegengewicht auch zu schaffen. Ich glaube, man ist halt auch, was denn so, also zumindest in meiner Filterbubble, ist man eben doch, ist die Hürde höher, einen Beitrag zu teilen, weil man ja dann auch sofort immer in den Konflikt kommt, okay, wenn jetzt da irgendwas dann nicht stimmt, fühle ich mich dafür verantwortlich. Also mir geht es, das war eigentlich was sehr Persönliches, mir geht es dann zumindest so, wodurch ich zum Beispiel das weniger schnell tue. Und das ist dann wahrscheinlich bei Post der AfD vielleicht weniger der Fall, weil es den Leuten ja dann im Endeffekt auch egal ist.
Vollkommen richtig. Also da sehen wir ja auch immer, wie gut sich beispielsweise Fake News verbreiten und wenn dann aber die Aufklärung stattfindet, hier, das ist, verdammt, jetzt habe ich schon wieder Fake News gesagt. Also wenn so Falschaussagen tatsächlich verbreitet werden das dann ganz häufig in Windeseile doch relativ stark Verbreitung schafft oder erreicht und dann aber quasi dann eine Fact-Checking-Organisation oder so sich das anschaut und sagt, hier, sorry Leute, die Zahlen stimmen einfach nicht, das wird dann halt relativ wenig verbreitet, also weil da vermutlich dann auch weniger das Interesse oder zumindest auch ja, vermutlich weniger das Interesse besteht, da jetzt konkret doch nochmal aufklären zu wollen oder so. Was ich halt auch ganz spannend finde, was Weiß auch nochmal als Erkenntnis oder klar macht, ist, genau, also der Einfluss ist eigentlich gar nicht mal so groß, der reale Einfluss von diesen Online-Debatten tatsächlich auch. Also es wird ja ganz häufig auch Twitter irgendwie angebracht, so, aber auf Twitter sind halt irgendwie nicht mal, ich glaube, 4%, doch, ich glaube, 4% der Deutschen sind auf Twitter. Also das ist halt nichts, aber ganz häufig wird von klassischen Medien das als öffentliche Debatte wahrgenommen. So. Und da, das ist auch der Grund, wenn dann halt dieser eigentlich doch vermeintlich relativ kleine Raum beispielsweise dominiert wird von antidemokratischen Tendenzen oder so und das dann von klassischen Medien aufgegriffen wird, dann wirkt es natürlich so, als wenn das riesengroß wäre. So. Und das ist, ich glaube, das ist tatsächlich auch nochmal ein zusätzliches Problem, was da in dieser ganzen Dynamik existiert.
Ja, das ist dann ja auch wieder der Umgang der klassischen Medien mit den sozialen Medien eben. Also man hat sich ja erst hat man es ja lange Zeit ignoriert und jetzt hat man das Gefühl, bei jeder Sendung gibt es immer noch irgendwie Zuschauerkommentare und das ist total, also ich finde es ja gut, dass man dadurch diese Antwortmöglichkeiten, dieses Interagieren zwischen Publikum und Sendung eben schaffen möchte, aber man muss halt auch vorsichtig sein und sagen, okay, das ist kein Abbild der öffentlichen Diskussion, wie du ja gerade auch gesagt hast.
Total, und also ich glaube, wir schweifen jetzt schon fast wieder ein bisschen ab, aber ich habe irgendwie letztens auch erst wieder, ich glaube vom Guardian, hat die Guardian-Redaktion hat festgelegt, wie über Themen kommuniziert wird auch und da die sind jetzt dabei, nicht mehr irgendwie nur vom Klimawandel zu sprechen, sondern von der Klimakrise so oder sie legen zumindest für sich intern fest, hier, wir sollten eher mal auf unser Wording schauen und ist es tatsächlich so, dass wir nur vom Klimawandel sprechen sollten oder ob da nicht eigentlich andere Begriffe gerade viel passender sind so und ob wir Menschen, die den Klimawandel leugnen, nicht potenziell nicht nur Klimawandelleugner nennen, sondern Menschen, die wissenschaftliche Erkenntnisse ignorieren. So, genau, und ich glaube, es ist alles ein riesengroßes Thema, womit man sich auch mal auseinandersetzen könnte.
Weil du gerade schon angesprochen hast, die Klimakrise. Mhm. Also sicherlich ein großes Thema bei dieser Europawahl ist natürlich der Klimaschutz. Also wir haben auch schon gesagt, die Grünen besetzen das Thema natürlich sehr stark. Und das funktioniert ja auch. Wir werden am Ende wahrscheinlich nochmal einen Blick werfen auf die Sonntagsfrage, wenn diesen Sonntag Wahlen wären, was sie ja sind. Was sind denn für dich so andere Themen, die gerade irgendwie wichtig sind oder in der öffentlichen Debatte zumindest groß aufgemacht werden?
Jetzt, welche Themen mir wichtig sind oder welche Themen gerade in der öffentlichen Debatte mehr...
Was dir wichtig ist und was du glaubst, was aber gerade irgendwie so kommuniziert wird, als wären das die Sachen, die besonders besondere... Als wären das die Sachen, der besondere Bedeutung zugemessen werden.
Gut, tatsächlich für den Europawahlkampf kann ich das gerade gar nicht mal so riesengroß sagen. Also ich... wenn man in Berlin lebt, wird man halt potenziell gerade immer mit Mietthemen natürlich oder Wohnthemen bombardiert. Also zumindest ist das gefühlt in meiner Blase so, aus denen sich dann aber sehr...
Gut, aber für Europa?
Nee, genau nicht. Aber daraus leitet sich dann häufig schnell so eine insgesamt soziale Gerechtigkeitsfrage ab. So, und ich habe das Gefühl, das findet schon so ein bisschen auch... Einzug in Europa-Themen oder in die ganze, welche Themen jetzt gerade auf europäischer Ebene interessant sind. Ansonsten kann ich da tatsächlich gerade neben Klimawandel, Hass im Netz irgendwie, was ich auch ein komisches Thema finden. Also wir haben ja vorhin auch über bei den Wahlplakaten haben wir ja gesehen, dass die Grünen das auch irgendwie manchmal thematisieren. Ich finde das so ein komisches Metathema. Aber was ich grundsätzlich auch schon, oder es ist ja nicht nur Hass im Netz, sondern allgemein so das Auseinanderdriften der Gesellschaften. Ich finde das ein komisches Metathema, wo ich finde, ja klar, wir können darüber reden, aber wir können vielleicht auch einfach über Themen reden, die dafür sorgen, dass das halt nicht mehr der Fall so sehr ist. Und ansonsten bin ich mir gar nicht so sicher, was für große Themen ich tatsächlich jetzt gerade im europäischen Bereich so identifizieren würde.
Also ich finde es witzig, dass du sagst soziale Themen, weil ich fand eigentlich, dass das, wie so oft in letzter Zeit, bei den letzten Wahlen zumindest, eher eine untergeordnete Rolle spielt. Also natürlich im Endeffekt ist jedes Thema, ne, irgendwo ein Verteilungsthema. Also auch wenn ich über Klimagerechtigkeit spreche, dann hat es natürlich auch was damit zu tun. Aber da, ich meine jetzt so klassisch Arbeit und soziales Themen. Ich finde halt das Urheberrecht natürlich nach wie vor aktuell eigentlich, auch mit der Entscheidung, die halt dazu gefallen ist. Also Urheberrecht jetzt im Netz, also Stichwort Upload-Filter etc., dass das immer noch was ist, was, glaube ich, zumindest bei den Jüngeren bei ihrer Wahl vielleicht schon eine Rolle spielt, neben dem Klimathema.
Also ich glaube, es spielt auf jeden Fall eine Rolle, aber ich habe es nicht mehr so stark wahrgenommen, seitdem das Ding jetzt durch ist.
Das stimmt, in den Diskussionen war es halt nicht so stark. Ja. Was halt dann stark war beim Klimawandel, denn ob man den Emissionshandel haben möchte. Und darüber viel machen wir ja die CDU oder beziehungsweise CSU Weber, das ja ganz stark favorisiert. Dann ist ja eigentlich immer noch ein Thema, würde ich zumindest behaupten, inwiefern man in der EU-Außenpolitik eine weitere Harmonisierung haben möchte. Ob man so wie Weber es ja möchte, ich sage jetzt schon wieder so viel über ihn, aber naja, wie er es ja möchte, dass man dieses Einstimmigkeitsprinzip bei Entscheidungen, wenn es eben zum Beispiel um außenpolitisches Handeln geht, dass man das abschafft, also dass es nicht mehr einstimmig fallen muss, was ich sehr gefährlich fände, weil Deutschland natürlich immer nochmal eine vorsichtigere Haltung hat, aus gutem Grunde, und sowas auf jeden Fall mit berücksichtigt werden sollte. Und auch generell das Verhältnis EU, Russland, EU, USA und auch EU-Türkei natürlich aufgrund des Abkommens und der ja eigentlich momentan stillgelegten Beitrittsverhandlungen, ob man die abbrechen soll oder ob man weiter im Gespräch bleiben soll, sowas ist ja eigentlich noch Thema. Was zumindest, also in den Diskussionen ist es immer Thema. Ich will dich gleich mal fragen, ob du das auch in der Öffentlichkeit so sonst wahrnimmst, also unabhängig davon jetzt. Und vielleicht, ich hatte mir noch irgendwas notiert. Ja, genau, eigentlich ja dauerhaftes Thema, möchte man die Währungs- und Wirtschaftsunion weiter vertiefen und verstärken. Möchte man weiterhin so einen strengen Sparkurs fahren? Oder möchte man ein Haushaltsbudget haben für die EU und größeres? Oder möchte man einen Fonds gründen? Dann ist die Digitalsteuer eigentlich noch ein großes Thema. Also sowas halt eigentlich auch, aber... Genau, wie ich eben schon sagte, das war jetzt so in den Diskussionen, was auch immer wieder groß aufkam und ja eigentlich auch dauerhaftes Thema ist. Hattest du das Gefühl, dass es in der Berichterstattung hier von den Öffentlich-Rechtlichen so auch kommuniziert wurde? Oder? Also sagen wir mal, in dem Programm, was die meisten Menschen gucken, also in der Tagesschau abends und nicht unbedingt um 12 Uhr im Mittagsmagazin.
Boah, das ist eine gute Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt anhand des 20 Uhr Tagesschau so gut festmachen könnte, weil ich zumindest die 20 Uhr Tagesschau selten schaue. Ich würde aber sagen, diese Themen, die du gerade alle angesprochen hast, das sind, glaube ich, Themen, die werden in unseren Kreisen, in politisch interessierten Kreisen diskutiert. Ich habe aber das Gefühl, dass die breite Masse weniger zumindest. Ich glaube, da und das ist vielleicht dann tatsächlich auch der Grund, also weshalb wir uns über so Wahlplakate von der SPD, wo nur Klimaschutz draufsteht, echauffieren. Aber ich glaube, da ist dann die SPD womöglich vielleicht doch etwas näher dran an der breiten Bevölkerung.
Ja, also erstens glaube ich tatsächlich ein Wort, die Menschen wollen sich auch nicht für dumm verkaufen lassen, aber es stimmt natürlich, dass die Themen... allein wenn man jemanden jetzt sagen würde, eine europäische Arbeitslosenversicherung, dass da jeder, der sich nicht, also noch nicht damit beschäftigt hat, und das tut man ja in der Regel nicht, wenn man nicht gerade beruflich oder sonstiges damit direkt in Berührung kommt, erstmal auch überhaupt nicht wüssten, worum es geht. Ne? Und das sind ja dann auch die Unterschiede, die man eigentlich hat in der in der Ausrichtung der Parteien, denn alle sagen halt irgendwie, okay, sie sind für Klimaschutz, nur alle wollen das anders erreichen. Mhm. Und genauso natürlich auch die Situation der Grenzpolitik, also ob man Frontex auf- oder abrüsten möchte, ist ja zum Beispiel eine Frage, die, glaube ich, sehr greifbar ist für die Menschen, die aber so dann weniger geführt wird, sondern dann geht es halt viel mehr, okay, wir hatten jetzt wir haben jetzt viele Flüchtlinge gehabt, die hier ankamen, es wurden jetzt weniger aufgrund des Türkei-Abkommens. Und dann wird halt viel mehr wieder darüber gesprochen, okay, wie können wir die Menschen hier integrieren und wollen wir das und wie viele Menschen sollen kommen und genau, also das Thema wird dann halt wieder groß gemacht.
Ja.
Weil es vermutlich auch greifbarer ist als so eine Digitalsteuer.
Klar, also ich habe manchmal leider das Gefühl, dass die auch wichtigen Themen einfach unsexy sind und deshalb
dann müssen wir sie sexy machen, Leo.
Ja, dann okay. gut, dann haben wir ab sofort eine neue Aufgabe. Ich würde sagen, wir machen Campaigning für lasst uns Themen wieder sexy machen. Ja, gut.
Sehr gut, ja. Dann vielleicht auch nochmal zu der Sonntagsfrage.
Zu der Sonntagsfrage, genau.
Wie sieht es denn aus?
Also, wenn am nächsten Sonntag Europawahl wäre, auch da gibt es ja Umfragen. Genau, ich bin auf wahlrecht.de und habe da gerade eine Übersicht, wie die letzten Ergebnisse von den verschiedenen Instituten auch dazu aussahen. Und ich nehme jetzt einfach mal das aktuellste vom 17.05., also von vor 5 Tagen. Da hat die Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDFs 1313 Personen befragt. Und dabei sind die Zahlen herausgekommen, dass die CDU-CSU 30% der Stimmen bekommen würde, die SPD 17%, die Grünen 19%, die FDP 5%, die Linke 7% und die AfD 12% und Sonstige bei 10%.
Also, was wir ja schon gesagt haben, Sonstige, dadurch, dass es eben keine Hürde gibt, ist es halt auch sehr wahrscheinlich, dass kleine Parteien wie die Partei, die Freien Wähler, die Piraten, aber auch rechte Parteien, also noch rechtere Parteien als die AfD, wie zum Beispiel die NPD, die ja momentan auch einen Sitz hat, dass die wieder einen Sitz bekommen könnten.
Ja.
Darum eben auch so die Großzahl der Sonstigen.
Mhm.
Und sonst natürlich für die SPD sieht es nach wie vor nicht besser aus.
Ja.
Was mich auch nicht wundert, weil ich halt, wie gesagt, auch nicht finde, dass sie irgendein Thema setzen konnten bei der Wahl jetzt. Und also wenn sich schon die Moderation bei jedem Unterschied freut, hey.
Ja.
Und da ging es ja noch um einen Sozialdemokraten, den ich vielleicht sogar noch mal anders einordnen würde als unsere SPD in diesem Duell jetzt.
Mhm.
Schon darüber freut, es gibt einen Unterschied. Dann weiß man auch, warum es bei der SPD nach wie vor nicht so läuft. Die Grünen halt hier hoch aufgrund der Umweltfrage, würde ich behaupten. FDP, Linke konnten halt auch keine Themen für sich setzen. Ich glaube auch, dass das Wählerpotenzial der FDP da auch nicht allzu groß ist. Also natürlich könnten sie vielleicht schaffen, von der CDU noch Leute zu bekommen, aber und AfD bei den 12%, bei denen sie auch national ungefähr liegen.
Ja. Also, du hast vollkommen recht. Ich habe tatsächlich mich gerade gefragt, welche Parteien konnten Themen setzen und mir fällt so richtig nur Klimaschutz ein und
die AfD natürlich.
Aber tatsächlich, also mir ist Klimaschutz präsenter, wenn ich ehrlich bin, in meiner Bubble.
Ja, präsenter schon vielleicht.
Okay. Aber ich versuche mich auch nicht so viel mit Antidemokratinnen und Antidemokraten zu beschäftigen.
Ist auf jeden Fall gut für die Stimmung.
So, genau. Und wir machen das ja hier nur für gute Stimmung. Genau, aber selbst da würde ich auch sagen, dass da nicht nur die Grünen drin schuld sind, dass das Thema halt gerade so präsent ist. Die können halt da wunderbar aufspringen. Aber ansonsten, ja, ich habe gerade auch noch mal überlegt, was die SPD. Nee, ich kann mich auch nicht daran erinnern, was sie versucht hätte. Also, was sie versucht
hätte. Auf ihren Plakaten haben sie ja versucht, gar nichts zu setzen. Also, einfach nur Hauptsache, wir sagen all, dass wir pro Europa sind.
So richtig.
Also es ist ja richtig, dass die Parteien sich dazu bekennen, das finde ich ja auch, aber nur weil man ein starkes Gegengewicht gegen diese antidemokratischen Kräfte, die man jetzt sicherlich haben wird, also noch stärker haben wird im Parlament, setzen möchte, muss man ja trotzdem sagen, okay, ja, wir wollen alle Europa, aber wir haben eben auch eine Vision für Europa und die sieht halt so und so aus.
Ja, ja.
Und das wurde halt nicht gemacht, also Also man kann sich auch zu etwas bekennen und es trotzdem auch kritisieren in den Punkten, wo man eben sagt, wo es Verbesserungsbedarf gibt.
Ja, wo wir gerade aber auch bei den Inhalten der SPD waren, ich würde gerne einen ganz kurzen Exkurs machen und dich fragen, was du davon hältst. Gestern Abend wurde, und das erscheint jetzt erstmal so, als wenn es keinen Europabezug hätte, aber ich komme gleich darauf, haben Bundesminister Hubertus Heil und Scholz, unser Finanzminister, gemeinsam quasi ihr Konzept für die Grundrente vorgestellt, beziehungsweise haben den Referentenentwurf, den es da anscheinend gibt, präsentiert. Und genau, das hat jetzt erstmal nicht so viel mit Europa zu tun, aber als das gestern Abend irgendwie mir auf Twitter begegnet ist, habe ich ganz viele Menschen quasi verhältnismäßig viele lesen müssen, die der Meinung sind, so, das ist jetzt ein Versuch der SPD nochmal kurz vor der Europawahl nochmal Aufmerksamkeit zu gewinnen und ein bisschen präsenter zu werden, um auch mit einem sehr, ja, eigentlich, ja, auch mit einem klassischen Thema der SPD, würde ich sagen. Aber genau, hättest du eine Einschätzung dazu, wie sehr das vielleicht jetzt Kalkül ist, das nochmal 5 Tage vor der Wahl rauszuhauen? Oder?
Also jetzt ohne das Konzept mir bereits groß angeschaut zu haben, natürlich. Also wie man ja merkt, die Verbindung zwischen nationaler und europäischer Politik ist ja immer noch ganz stark auch in den Köpfen.
Ja.
Wahrscheinlich auch, weil Europa, also klar, wir hören ja jetzt auch überall, die europäische Öffentlichkeit fehlt und natürlich ist es auch ein eher abstrakteres Thema und schwer zu greifen ist. Und dann wird halt ganz klar, wenn ich jetzt sehe, die SPD hat hier nochmal einen richtig guten Gesetzvorschlag gemacht, jetzt als Wählerin, dann überlege ich mir das halt auch, ob ich nicht vielleicht doch bei der Europawahl nochmal ein Kreuz bei der SPD mache, auch wenn ich das eigentlich schon seit 3 Wahlperioden nicht mehr machen wollte, so nach Motto. Also würde ich behaupten, natürlich.
Ja, also auch eher nochmal so ein Ring nach Aufmerksamkeit.
Ja, nach Aufmerksamkeit und auch nochmal nach Versuchen, so, hey, wir machen doch Politik für unser Klientel, ja, wie auch immer das aussieht.
Ja. Tja, werden wir schauen, ob Ihnen das was bringt, ob Sie vielleicht diese, ich glaube, es waren ja jetzt 17%, die Sie in der Sonntagsfrage hatten, ob Sie die nochmal ein bisschen steigern können.
Ja, wenn ihr noch nicht wisst, wen ihr wählen sollt, könnt ihr leider nicht mehr den Wahl-O-Mat befragen.
Das stimmt, denn der Wahl-O-Mat ist jetzt aufgrund einer Entscheidung des, ich glaube, Landgerichts Köln oder Verwaltungsgerichts Köln, also aufgrund einer Gerichtsentscheidung jetzt zumindest erstmal nicht erreichbar, was den Grund hat, dass die kleine Partei Volt Deutschland gegen die BPB quasi sich beschwert hat, weil sie der Meinung sind, dass der Wahl-O-Mat die Chancengleichheit verletzt. Es ist ja so, für diejenigen unter euch, die vielleicht den Wahl-O-Mat noch nicht so, oder bei denen es schon etwas länger her ist, dass sie den Wahl-O-Mat ausgefüllt haben, man kann quasi zu verschiedenen Thesen seine Position abgeben. Diese Thesen, zu denen haben auch die Parteien ihre Position abgegeben. Und dann kann man am Ende 8 Parteien auswählen, mit deren quasi, mit deren Position man sich gerne vergleichen würde oder wo man gerne sehen würde, wie groß da die Übereinstimmungen sind. Genau, und Volt Deutschland ist der Meinung, dass dieses, man kann nur 8 von, ich glaube, 40 oder 41 Parteien, 41 Parteien, die antreten, auswählen, dass das doch ihre Chancengleichheit quasi verletzen würde. Und deshalb ist jetzt tatsächlich so wenige Tage vor der Europawahl der Wahl-O-Mat leider offline genommen. Ich habe heute, glaube ich, mitbekommen, dass die BPB sich jetzt vor Gericht quasi dagegen beschweren möchte. Das heißt, sie scheinen, genau, ihre Auffassung ist bisher gewesen, dass sie das nicht so leicht ändern können. Genau, daran halten sie fest und sie quasi beschweren sich jetzt erstmal darüber. Aber ich gehe davon aus, das wird wahrscheinlich nicht mehr vor der Europawahl geklärt werden.
Also zunächst mal, ich habe gerade nachgeguckt, das Verwaltungsgericht Köln war das. Und man kann ja generell eine Debatte dazu führen, wie man zum Wahl-O-Maten steht, weil auch da ist es natürlich schwierig, dass dass regionales Obst sowohl von den Grünen als auch von der NPD gut geheißen wird, so, aber aus anderen Gründen, um es jetzt mal so plump herunterzubrechen. Und man kann dann natürlich auch sich dann jede einzelne Antwort angucken, aber sind wir mal ehrlich, wie viele machen das denn, nachdem dieses Ergebnis kommt. Trotzdem ist es gut natürlich, dass es eine Orientierungshilfe erstmal ist Und dass es eben auch Aufmerksamkeit immer auf das Thema lenkt und darauf, dass man sich damit auseinandersetzt. So.
Ja.
Ich bin natürlich keine Juristin und kann darum nicht einschätzen, inwiefern sowas jetzt gerechtfertigt ist. Finde es aber erstmal ziemlich absurd, weil du ja rein theoretisch die Möglichkeit hättest, alle auszuwählen. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt vor der Wahl nochmal was wird. Es gibt aber auch ja andere Möglichkeiten. Ich habe jetzt noch gar nicht geschaut, was es sonst so für Wahlomat-Verschnitte gibt, die ähnlich funktionieren. Aber natürlich ist es schade. Andererseits wird auch nochmal ein Thema auf den Wahlomaten, also ein bisschen der Fokus auf den Wahlomat gelenkt.
Ja.
Und der wird nochmal ein bisschen bekannter gemacht vielleicht für die nächsten Jahre.
Obwohl man auch da sagen muss, dass der Wahlomat tatsächlich schon relativ bekannt ist. Also gerade unter Erstwählerinnen und Erstwählern ist
er. Das stimmt, gerade dafür soll es ja auch ein
bisschen. Präsent, ja. Genau, ich glaube, ganz kurz meine Position dazu. Ich finde es so ein bisschen schwierig. Ich war auch immer so, warum kann ich da nur 8 Parteien auswählen? Warum könnte ich mich einfach alle Ergebnisse anzeigen? Und dann, genau, hat sich jetzt im Rahmen dieser Diskussion, habe ich mich zum ersten Mal damit ein bisschen ausführlicher beschäftigt und ein guter Freund und Kollege von mir hat das mal etwas ausführlicher erklärt, warum denn tatsächlich diese Entscheidung quasi so ist, dass man nur 8 auswählen kann, weil der Wahlomat ein Mittel der politischen Bildung auch ist und damit keine Wahlempfehlung quasi aussprechen möchte, was ein, wenn du quasi mit allen Parteien dich vergleichen könntest, eher in diese Richtung gehen könnte, sondern es soll tatsächlich vom Ziel her eher sein, eine Orientierung und keine Empfehlung. Das ist jetzt die stark verkürzte quasi meine Wiedergabe dieser Position. Ich fand es aber zumindest, also als ich es gelesen habe, habe ich gedacht so, okay, als jemand, der auch irgendwie im Entferntesten zumindest mit politischer Bildung zu tun hat, kann ich den Gedanken dahinter schon nachvollziehen.
Ja, gut, ich höre es jetzt zum ersten Mal, darum muss ich kurz drüber nachdenken. Ich finde es schon, ich glaube, ich finde es nicht gut als Argumentation. Okay. Weil rein theoretisch, also dieser Auftrag der politischen Bildung wird ja dadurch erfüllt, dass man eben nochmal sich die einzelnen Punkte angucken kann, gucken kann, wofür steht die Partei einmal insgesamt, also was sind so die Grundpfeiler, was ist das Grundsatzprogramm, was sie haben und andererseits dann nochmal zu den konkreten Fragen bezogen auf die Wahl. Und ich finde halt an diesem Aspekt wird dieser Auftrag der politischen Bildung erfüllt und die Wahlempfehlung, das schwingt ja immer ein bisschen mit, wenn ich irgendwie ein Ergebnis mit Prozentzahlen angebe. Also ich glaube, das lässt sich auch schwer vermeiden und das wird nicht dadurch gelöst, dass man 8 Parteien angeben kann.
Ja.
Und ich finde halt auch, dass 8 Parteien schon auch eine sehr starke Eingrenzung sind. Also wenn jetzt das Argument ist und man sagt, man möchte halt nicht alle angeben, weil dann wäre es halt eine Wahlempfehlung, sind halt 8 trotzdem so stark begrenzt, dass du eigentlich fast nur die größeren hast und dann vielleicht noch die Partei, weil es lustig ist. Also.
Ach, so wählst du die aus, Sam? Ich klicke mir da immer nur 8 Kleinparteien an. Ich wollte sehen, wie wenig Gemeinsamkeiten ich mit Volt Deutschland habe. Nein, ich verstehe total, dass diese Diskussion, also ob das Verhältnis 8 zu 41 jetzt gut ist, kann man total super drüber diskutieren. Genau,
aber,
ich fand.
Aber, okay, die Frage ist, muss man über das Verhältnis diskutieren, aber tun wir auch nicht.
Jetzt. Richtig, und gleichzeitig ist auch die Frage, die sich auch Volt Deutschland stellen sollte, wie viele Menschen haben vielleicht auch eigentlich erst durch den Wahlomat von ihnen erfahren?
Also ich habe vorher noch nie was von der Partei gehört.
Ja, ich leider schon, aber nein, das ist auch übertrieben. Deutschland ist halt bestimmt, ich rede mich nur um Kopf und Kragen, wenn ich jetzt weiter irgendwas zu denen sage. Aber genau, ich glaube tatsächlich, dass erstmal inhaltlich beschäftigt mit ihnen habe ich mich tatsächlich, als ich sie im Wahlomaten quasi mit ausgewählt habe. Und deshalb ist die Frage, ob sie sich nicht damit eigentlich auch so ein bisschen ins eigene Knie schießen, auch wenn das natürlich jetzt womöglich ihnen auch noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit bringt.
Ja, genau, es hilft ihm vielleicht jetzt für die Wahl, wenn überhaupt. Aber danach sollte es so bleiben, wäre es schwierig.
Auf jeden Fall.
Aber gut. Ja, dann sind wir jetzt doch wieder ein bisschen abgeschweift vom Thema. Und es war heute mal eine Folge, wo wir sehr unvorbereitet einfach ein bisschen geplaudert haben, würde ich behaupten.
Ja, aber lief doch trotzdem auch ganz gut.
Ja, mal gucken, was ihr dazu sagt oder ob ihr dann nächstes Mal wieder einschaltet.
Wir hoffen es, wir schauen uns die Statistiken an, wie drastisch
der Einbruch ist.
Richtig, genau.
Ansonsten hoffe ich doch, dass wir nächstes Mal im 2-Wochen-Rhythmus bleiben. Das war jetzt heute natürlich eine Besonderheit aufgrund der Europawahlen, die jetzt anstehen. Und dann vielleicht auch wieder mit dem alten Format mal schauen.
Ja, wir überlegen uns da schon was.
Genau, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Denn das war Politisiert mit Leonard Wolf
und Samantha Joe Klug.
Tschüss.
Tschüss.